Gott lässt die Kräuter aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht. Das ist ein Zitat, das habe ich im Internet gefunden und ich finde, das passt ganz gut zu unserer heutigen Podcast-Aufnahme. Es geht um das Thema essbare Wildkräuter und was kann ich damit zubereiten? Für uns tatsächlich ein total aktuelles Thema, weil wir eben erst vor kurzem im Etz in Nürnberg waren. Wir waren aber auch im Aura in Würzberg. Also es gibt viele Restaurants, die diesen regional-saisonalen Ansatz haben und sagen, hey, ich möchte mich inspirieren lassen von Wald und Wiese um mich herum und möchte diese Lebensmittel auch, und zwar das schön, von Anfang der Blüte bis zur reifen Frucht wirklich nutzen. Ja, also da haben wir ganz viel von Laub, aber eben Kräuter auch. Und wir haben natürlich eine Expertin geladen. Ich freue mich sehr, heute Viktoria Lorenz begrüßen zu dürfen. Wir haben schon öfters Kontakt miteinander gehabt, das auch unter anderem im Social-Media-Bereich. Denn du hast ganz tolle E-Book jetzt rausgebracht und die Nadelküche, da habe ich tatsächlich auch was schon draus gemacht. Ich habe nämlich diese Fichtenspitzen gesammelt erst, ich glaube, letztes Jahr und habe da so ein Oxymehl draus gemacht. Da habe ich mich inspirieren lassen. Ich finde das richtig lecker. Ich finde, das ist eine sehr coole Art und Weise, auch tatsächlich sein Umfeld und Wald und Wiese nochmal neu zu erleben, auch wertzuschätzen natürlich und auch mit Lebensmitteln einfach was Neues auszuprobieren. Genau, und jetzt würde ich sagen, du darfst dich gerne mal vorstellen und dann gebe ich das Wort an dich weiter mit meiner langen, meinem langen Monolog hier.
Danke dir, also ich freue mich auch auf jeden Fall hier zu sein. Und ja, genau, ich bin Viktoria, ich bin Wildkräuterexpertin und auch Expertin für Fermentation. Das sind so meine zwei Standbeine und eine Riesenleidenschaft für diese zwei Themen, die essbaren Aromen in der wilden Natur oder Stadtnatur zu finden. Das habe ich mir tatsächlich jetzt zum Beruf gemacht und eben auch, wie du gesagt hast, Bücher drüber geschrieben, Online-Kurse, ich versuche es über Social Media weiterzugeben. Und genau, das habe ich mir zum Beruf gemacht und ich glaube, das wird auch nie wieder aufhören, diese Leidenschaft, und dass ich es anderen Menschen weitergeben möchte.
Ja, warum sind jetzt Wildkräuter, und sagen wir jetzt mal Lebensmittel aus dem Wald, Wiese, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, warum sind die jetzt so spannend, also vor allem für dich?
Spannend für mich und auch Restaurants und so vielen Menschen in letzter Zeit. Ich glaube, es ist spannend, weil es einfach unbekannt ist. Also es ist in Vergessenheit geraten und auf einmal können wir sind ja neugierig, ne? Menschen wollen entdecken, auch so Jäger und Sammler, wir wollen sammeln und jagen. Wir haben das alles vergessen, ja? Oma wusste das noch, jetzt kann man in den Wald gehen, an den Feldrand und Aromen neu entdecken. Also das ist es vor allem für mich, diese kulinarische Seite, wirklich Aromen zu entdecken, die ich eben sonst nicht finden würde, die ich nicht kaufen kann. Ja, also ich kann sie wirklich nur auf meinen Teller bringen, wenn ich mir das Wissen aneigne und wenn ich rausgehe und es selber sammel. Und man weiß ja auch nie, was man findet. Und das ist auch gerade so dieses Spannende, wie so eine kleine Schatzsuche eigentlich. Ich gehe raus und wow, das ist ja schon am Blühen und boah, guck mal hier, die sind ja schon reif und oh nein, ich habe meine Sammeltüte vergessen. Und genau, das ist es halt einfach, das Spannende. Und jetzt natürlich die ganzen Restaurants ziehen nach und interessieren sich dafür und verarbeiten das natürlich nochmal auf eine ganz andere Weise. Super spannend.
Ja, es ist ja schon so, dass man, und ich glaube, das sind wir auch nicht mehr gewohnt, dass wir uns eigentlich limitieren müssen, ne? Weil es ist die Saison limitiert, wie du schon sagst, jetzt ist was reif, jetzt ist was noch nicht reif. Es ist einfach eine gewisse Limitation, die ist einfach da, eine gewisse Grenze. Wahrscheinlich auch der Grund, warum das es halt auch einfach nicht im Supermarkt und sonst wo zu kaufen gibt, wenn man sagt, wir sind es ja gewohnt, über das ganze Jahr hinweg Bananen, Tomaten, ob das natürlich ist, kann man sich übrigens auch nochmal streiten, das ganze Jahr zu haben. Jetzt ist aber trotzdem so, dass es, das, also das finde ich, macht auch nochmal so einen spannenden Ansatz, ist aber auch definitiv, da komme ich später dazu, eine Hürde. Denn ab und zu, ja, man findet manche gewisse Sachen nicht, man weiß nicht sogar, man ist sich unsicher. Also ich habe das persönlich auch die Erfahrung gemacht. Also es ist schon so, dass es sind doch mehrere Anfangssteps, die man nehmen muss, um zu sagen, ich traue mich vor allem, diese Sachen jetzt einfach ja zu nehmen und etwas damit zu machen. Weil, wie gesagt, wir sind irgendwie in einen sterilen Supermarkt gewohnt, was auch total crazy ist. Ich hatte dir doch mal geschrieben, vielleicht kannst du dich erinnern, Bärlauch sammeln, ja, woher kann ich den denn nehmen? Und dann kommen natürlich so Fragen so, ja, Fuchsbandwurm, wie ist das, Katzen drauf gepinkelt und so weiter. Und ja, klar, hast du auch gesagt, na gut, auf dem Feld, wo wachsen denn die anderen Sachen? Da laufen ja auch Tiere drüber und es ist ja auch tatsächlich folgerichtig. Aber man denkt überhaupt nicht drüber nach. Also man denkt immer, okay, das ist alles aus einem sterilen Umfeld. Auch, dass wir das überhaupt gar nicht mehr irgendwie vertragen könnten, sollte es irgendwie, ja, man wäscht es ja auch. Also es ist, da kommen einem Gedanken, die einem so bei anderen Lebensmitteln, die ja irgendwie auch ähnlich wachsen, überhaupt gar nicht kommen. Das finde ich auch nochmal irgendwie total spannend. Das ist so ein bisschen wie bei Fleisch, wenn man Innereien isst. Man so, ja, das ist ja vom Tier. Ja, genau.
Ja, es ist super spannend, aber gerade auch dieses Bärlauch-Thema, was du gerade angesprochen hast, die Leute kaufen ja Bärlauch auch im Supermarkt. Ja, der kommt ja auch aus dem Wald. Also es ist ja nur, weil der jetzt in Plastik verpackt ist, heißt jetzt nicht, dass er steril ist oder dass er nicht aus der Natur oder aus dem Wald kommt. Aber diese Verbindung ist halt verloren gegangen. Und dieses, dass es steril sein muss und wir alles jederzeit haben, das ist einfach der Wahnsinn. Aber es ist halt zur Normalität geworden. Und diese Rückbesinnung, das ist halt super wichtig und spannend, aber auch, ja, große Unsicherheit. Was sammel ich da? Ich muss was wissen. Und das macht's, wie gesagt, spannend, aber auch, wie du gesagt hast, eine große Hürde. Aber dafür bin ich ja da, um diese Hürde kleiner zu machen für die Menschen.
Jetzt ist es so, du sagst schon Saison und so weiter, dementsprechend, welche Schätze, wir sind jetzt gerade im September, welche Schätze bringt gerade die Natur und in welche Saisonen, das ist ja der Plural von Saison, Hilfe, Saisons, was würdest du sagen, ist gerade so super gut, ich habe auf deinem Instagram-Profil auch gesehen, du hattest in der letzten Zeit viele Rosen, das fand ich auch spannend übrigens. Aber was ist gerade aktuell interessant und was ist vielleicht in anderen Zeiten wieder interessant?
Also für die reinen Wildkräuter geht die Saison tatsächlich zu Ende. Wir kommen jetzt in den Herbst. Und wenn wir aber über Wildpflanzen allgemein sprechen, also auch Büsche und Bäume mit einbeziehen, dann muss man echt sagen, explodiert die Natur gerade. Und also ich komme nicht mehr hinterher zu sammeln und zu verarbeiten. Ist der Wahnsinn. Die letzten Wochen hatte ich im Kühlschrank, wie du gesagt hast, Rosen und Hagebutten, also die Früchte der Rose, ist jetzt gerade überall zu finden. Ich hatte Kilo von Kornelkirschen in jeglichem Reifegrad. Die Eicheln kann man gerade sammeln, also die Eichelfrüchte. Lindenfrüchte, Vogelbeeren hatte ich ganz viele, Preiselbeeren, Haselnüsse, Mirabellen, auch gestern noch Pilze gefunden. Bucheckern müssen tatsächlich jetzt auch langsam kommen, muss ich mal gucken gehen. Also es ist wirklich eine endlose Liste, wie einfach auch der Herbst eine Erntezeit ist, jetzt nicht nur für Gemüse vom Feld, sondern eben auch Wildfrüchte. Ja, Schlehen müssten jetzt eigentlich dann auch schon bald kommen. Es ist unglaublich. Also ich muss mich tatsächlich sehr zurückhalten, nicht alles zu sammeln, weil ich dann tatsächlich in Stress gerate, das alles verarbeiten zu müssen. Weil man will ja auch nicht was verschimmeln lassen oder sollte das auch nicht. Genau. Also Wahnsinn, was gerade alles blüht und reif ist. Ja. Also, und die Pilze kommen jetzt auch noch dazu, wie gesagt.
Ja, Pilze, ich glaube, das ist so der Berührungspunkt, den haben wir irgendwie alle, weil Pilzsammeln ist ja auch während Corona ein Hype geworden, was ich total spannend fand. Das hat uns auch gestern jemand erzählt, der aus der Gastronomie kommt und der hat auch gesagt, ja, es ist seit Corona haben die Probleme für ihr Restaurant, Pilze zu sammeln, weil die Konkurrenz so groß geworden ist. Also, spannendes Thema, das Hobby ist anscheinend definitiv angekommen. Jetzt wäre es natürlich auch noch ganz gut, wenn Wildkräuter, Wildpflanzen, wie du schon sagst, auch ein Thema wären, denn da ist ja dann doch ein bisschen mehr vorhanden. Ne? Pilze, habe ich immer das Gefühl, das ist doch schnell abgebrockt.
Ja, wobei es auch wieder so ist, dass das Wissen sehr einseitig ist, weil es gibt so viele Pilze, die man essen und verarbeiten kann, wie auch bei den Wildfrüchten, aber die Leute wissen es nicht. Die sammeln halt einfach immer nur Pfifferlinge, Steinpilze, und keine Ahnung, Hexenröhrlinge vielleicht noch, aber es gibt ja so viel mehr und für mich ist das dann ganz gut, also die Leute, die mehr wissen, können mehr abgreifen und die gehen auch hinter den Pilzsammlern noch hinterher und sammeln sich die ganzen guten Pilze, die keiner kennt, ein. So ist es ja auch mit den Wildpflanzen, die Leute gehen einfach dran vorbei und es ist mir in der Stadt aufgefallen, in München habe ich ja auch viele urbane Kräuterführungen gegeben. du gehst jetzt gerade im Herbst überall in der Stadt entlang und die Früchte, also die Bäume hängen voller Früchte und landen am Boden und die Leute regen sich eher tatsächlich drüber auf, dass es am Randstein liegt, anstatt hochzugucken zu sagen, wow, Mirabellen. Aber dann gehen sie 5 Minuten später in den Supermarkt und kaufen es für viel Geld. Also es ist wirklich, ja. Also man muss einfach nur das Wissen haben und dann weiß man, also wenn man das Wissen hat, dann sieht man auch mehr. Ja, dann
ja, das stimmt.
Kann ich einfach um mich herum blicken und sehen, boah, cool.
Ja, es ist ganz interessant, dass du sagst, Supermarkt kaufen, und vorhin hast du auch gesagt, urbane Kräuterwanderung, das ist nämlich auch ein wichtiges Thema, finde ich. Man denkt jetzt immer so, ja, die wohnt ja auf dem Land, ja, da kann ich mir auch ein paar Sachen holen. Nee, es geht auch in der Stadt, ne? Das hast du auch, das kannst du auch ganz gut beweisen.
Also ich tatsächlich, ich war geschockt, als ich vor 3 Jahren aus Land gefahren oder gezogen bin aus der Stadt, wie wenig vielfältig tatsächlich das Land ist im Gegensatz zur Stadt. Also ich kann jetzt nur für München sprechen, ist ja eine relativ grüne Stadt. Da kann ich innerhalb von 1/2 Stunde mit dem Fahrrad meinen Korb vollladen. Also wirklich der Wahnsinn, weil wir innerhalb der Stadt so viele verschiedene Habitate haben, von an der Isar, an den Steinhängen eher so diese mediterranen Kräuter. Dann habe ich eher so Feuchtgebiete, wo ich ja Bärlauch finde, wo ich Pilze finde, wo ich Hecken en masse, wo ich Kornelkirschen, Vogelbeeren finde. Viele Zierbäume, die gepflanzt wurden in Parkanlagen oder an Wegrändern, wo die Früchte einfach dranhängen und die eben keiner beachtet. Also es ist Wahnsinn, was Städte an Vielfalt von Wildpflanzen bieten, wobei man dann natürlich dann andere Hürden hat wie Hunde und Abgase. Da muss man einfach anders sammeln oder ja einfach andere Orte finden als jetzt auf dem Land. Auf dem Land habe ich mehr, ich würde sagen, von einer Sache viel, aber ich muss weiterfahren, um die Vielfalt zu finden. Also du musst dich mehr auskennen tatsächlich auf dem Land, dann wo deine Pflanzen wachsen. Also ich gehe tatsächlich manchmal gerne noch in die Stadt zum Sammeln, weil ich da einfach weiß, boah, ich finde da einfach alles.
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein geiler Satz. Ja, bevor wir jetzt drauf kommen, weil das fragen sich jetzt wahrscheinlich viele Zuhörer, Zuhörerinnen, ja, dieses ganze Wissen, ja, wo kriege ich denn das her, was esse ich denn, wo kann ich denn Kurse, Bücher, Literatur, Apps, da kommen wir später auf jeden Fall dazu, aber jetzt interessiert uns auch ein ganz wichtiges Thema, denn du hast deinen Korb jetzt mal angenommen, sehr voll, und jetzt geht's an die Verarbeitung, und was eignet sich da am besten, welche Methoden hast du für dich herausgefunden, sagst, diese Methoden, die sollte man wissen, denn so kann man sehr viele Kräuter, Pflanzen verarbeiten oder eben haltbar machen.
Das kommt tatsächlich drauf an, auf was man abzielt und vor allem, was man verarbeitet. Man muss sich erst überlegen, okay, geht es jetzt eher um Aroma? Geht es darum, dass ich viele Inhaltsstoffe erhalten möchte? Habe ich Kräuter, habe ich Früchte, habe ich Samen? Es steht einem wirklich viel, viel offen und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und man sollte es auch nicht verkomplizieren. Also man braucht für Wildkräuter nicht immer eigene Methoden oder eigene Rezepte, weil das ist ja auch schon wieder eine Hürde. Oh, muss ich was Neues lernen? Einfach mal gucken, boah, was ist denn mein Lieblingsrezept? Zum Beispiel Spinatlasagne. Ja, Mensch, dann mache ich doch einfach mal statt Spinat die Brennnessel rein in mein Rezept, was ich eh schon kenne. So, das erstmal. Man braucht jetzt nicht unbedingt komplett neue Verarbeitungsmethoden. Natürlich gibt es Verarbeitungsmethoden, die ich jetzt besonders liebe, um Kräuter oder Pflanzen zu verarbeiten oder haltbar zu machen. Da fällt mir vor allem erstmal der Essig ein. Das ist auch was bei uns sehr gut, also in guter Qualität vorhanden ist. Und ich tatsächlich auch auf Reisen mitnehme, um Aromen schnell haltbar zu machen. Das heißt, einfach Kräuter, Pflanzen in Essig einlegen, plus Honig ist es dann Oxymel, macht Aromen und Inhaltsstoffe wahnsinnig gut haltbar. Und ich verarbeite super, super viel zu Oxymel. Also wer Oxymel nicht kennt, das ist eine Verbindung aus Honig und Essig. Ist ein ganz alt hergebrachtes, eigentlich Heilmittel und Stärkungsmittel. Kann aber auch ganz toll in der Kulinarik eingesetzt werden. Führt dann zum Beispiel für Dressings oder als Basis für Cocktails und Limonaden. Und die Aromen und Farben bleiben super, super gut erhalten. Also da kann ich Blüten von Rosenblüten, Mädesüß, Holunderblüten, bis aber auch Früchte, aber auch Nadelbäume zum Beispiel. Ich bin ja ganz, ganz großer Fan von Nadelbäumen, die Aromen haltbar machen. Dann gibt es so Sachen wie einfach Ölauszüge, also zum Beispiel Bärlauchöl ist ein Highlight im Frühling. Das muss gemacht werden, dunkelgrün, so wie man sich's wünscht und bleibt auch lange haltbar. Ich bin Fan von Sachen zu Soßen verarbeiten. Also ich bin jetzt weniger Marmeladentyp, weil das ist mir zu Standard. Ich liebe immer das Außergewöhnliche, deswegen irgendwelche Barbecue-Soßen, Ketchups aus Wildfrüchten, die man eben nicht so bekommt. Trocknen ist eine Möglichkeit, zum Beispiel jetzt für die Eichelsaison, einfach sozusagen ein Eichelmehl herstellen. Wobei man da noch ein bisschen mehr davor einen Prozess starten müsste zum Entwässern von den Gerbstoffen. Aber genau, also es gibt super, super viele Möglichkeiten. Es kommt tatsächlich darauf an, will ich Aroma, will ich Inhaltsstoffe, was habe ich vor mir, habe ich Blüten, habe ich Früchte, habe ich frisches Grün. Also unendliche Möglichkeiten tatsächlich.
Ja, fermentieren hast du auch viel auf deinem Blog, habe ich gesehen.
Genau, also Fermentation ist ja mein zweites Standbein. Das kommt so aus meinem Studium heraus. Über die Darmgesundheit. Und ich bringe da tatsächlich diese zwei Themen super, super gern zusammen, Wildkräuter und Fermentieren. Wobei es meistens Wildkräuter eher so als Aromageber, als in einem Ferment sind, als jetzt wirklich die Hauptzutat. Wobei ich jetzt letztens auch richtig toll ein Hagebutten-Salsa, so also ein ganz schnelles oder ja Salsa-Relish fermentiert habe. Also es gibt super viele Möglichkeiten, auch in fermentierten Getränken, Kombucha, Wasser, Kefir, in die Richtung, Hagebutten mit ins Kraut einarbeiten, ins Sauerkraut. Also da gibt's super viele Möglichkeiten, um dann auch die Vitalstoffe haltbar zu machen und auch das Aroma tatsächlich auch einzufangen. Also da ist noch so, so viel möglich. Ich beschäftige mich jetzt schon so lange damit und habe selber immer das Gefühl, ich stehe am Anfang, weil uns da so viele Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Auch gerade Richtung Kochi, so japanische Fermentationsarten, da ist noch so, so, so viel möglich. Und das fangen die Restaurants auch gerade an. Also Wahnsinn.
Hast du eine eigene Kammer dafür oder einen eigenen Kühlschrank?
Ja, langsam wird's. Also jetzt, ich habe meinen Zweitkühlschrank auf jeden Fall im Keller. Ich habe mir so einen großen Getränkekühlschrank geholt, wo auch so 5-Liter-Gläser reinpassen, weil ich ja für meine Kurse, für meine Fermentationskurse dann doch größere Mengen brauche zum Tasting. Mache ich mal so 5 Liter Kimchi ein und ganz verschiedene Sachen. Also der ist voll. Und meine Küche ist auch voller eingemachter Sachen und blubbernder Projekte, die irgendwie jeden Tag mal geschüttelt oder gerührt werden wollen. Also ja, ich bräuchte vielleicht noch eine Wohnung, um das alles noch zu lagern. Aber ja, es steht alles um mich herum.
Ja, geil. Ah, ja, ich habe das ja auch schon bei Restaurants miterleben dürfen. Das sind ja wirkliche Schatzkammern von lauter Einmachgläsern. Also Einmachgläser en masse. Also, das schaut wirklich verrückt aus teilweise, ja.
Genau, wie beim Ed's, da steht ja auch einfach alles rum. Und so sieht's bei mir auch aus, nur nicht so geordnet.
Ja, das ist wirklich total faszinierend, wenn man da die Möglichkeiten hat und das auch definitiv ausreizt, weil man eben auch wirklich, wie du schon sagst, Aroma auch an die nächste Saison transportieren kann. Was mir noch eingefallen ist, einsalzen. Ich weiß nicht, ob du das machst, aber das gibt's ja auch. Das habe ich erlebt mit den Blüten von den Kirschen. Also, dass man die sozusagen abbrockt und das dann irgendwie einsalzt und dann da irgendwie haltbar macht.
Ja, Zierkirschen, das ist super schön, wenn die so rosa blühen im Frühling. Dann kann man die nämlich zum Beispiel in Reisessig erst einlegen und dann einsalzen. Dann hat man einmal einen schönen gefärbten und aromatisierten Essig und dann diese gesalzenen Blüten, die wirklich super schön, zum Beispiel tatsächlich auch auf Desserts super schön aussehen. Da hat man so eine kleine salzige Note. Ich liebe ja Salz und süß zusammen. Und genau, da kann man das auch auf jeden Fall machen. Das kann man mit relativ vielen Dingen machen, einsalzen. Ist halt eine Art und Weise, Dinge auch haltbar zu machen.
Muss man auch dazu sagen, wer sich jetzt nichts drunter vorstellen kann, für mich hat es so geschmeckt wie Amaretto. Manche sagen auch Marzipan. Also ich fand es tatsächlich unfassbar gut dafür, dass es irgendwie also für den Laien so ein verwelktes Blütlein, sage ich jetzt mal, ja, mit lauter Salzkörnern drumherum, aber es war super aromatisch, es war richtig gut. Und ich glaube, nächstes Jahr werde ich das definitiv auch ausprobieren, weil, wie gesagt, das ist eigentlich kein teures Hobby. Aber apropos teures Hobby, ist das für den Körper oder für den Geist teuer? Und damit spreche ich darüber, ob es gefährlich ist. Da haben wir ja schon am Anfang drüber gesprochen, mental sind einige Hürden zu nehmen, die man sich, wie gesagt, bei anderen Dingen nicht fragt, die obwohl exakt gleich aufgewachsen sind. Also total spannend. Jetzt interessiert mich nochmal deine Meinung, weil es ist ja vor allem Stichwort Bärlauch. Das Verwechseln mit dem Giftigen, dann steht wieder was in der Zeitung, es hat wieder jemand verwechselt. Wie gefährlich ist es gefährlich, Wildkräuter zu sammeln?
Ich glaube, das wird heute mein Standardsatz. Es kommt drauf an. Also man muss sich halt sicher sein, was man sammelt und was man da in seinen Mund reinsteckt. Und man sollte tatsächlich lieber einmal zu viel hinterfragen, ob man jetzt das richtige Kraut in der Hand hält. Und man sollte sich zu 100% sicher sein. Und wenn ich mir nicht 100% sicher bin, dann lasse ich es stehen. Oder am besten noch, ich nehme es mit, um es in Ruhe mit einem Bestimmungsbuch zu bestimmen. Genau. Also es sollte man, ja, man sollte sich einfach sicher sein. Ansonsten kann es tatsächlich gefährlich werden. Also man sollte jetzt nicht einfach sich Wildkräuter ohne Wissen mit nach Hause nehmen und verarbeiten. Das wäre tatsächlich fatal. Wobei es nicht, also es gibt schon tödlich giftige Pflanzen, es gibt viel mehr essbare Pflanzen, aber es reicht ja schon, wenn man eine Magenverstimmung hat, dann hat man auch keine Lust mehr auf das Thema. Bei den Pilzen ist es ja noch viel krasser, da muss man wirklich super vorsichtig sein. Aber nichtsdestotrotz immer 100% sicher sein und auch, man muss sich auch die Geduld irgendwie geben. Ich wusste bis vor 7 Jahren nichts über Wildpflanzen. Also ich bin in meine Zertifizierung, in die Kräuterpädagogik-Zertifizierung reingegangen und wusste wirklich zero über Pflanzen. Ich hatte da jetzt nicht so ein, weiß nicht, schon seit Kindheit totale Affinität. Und ich habe wirklich zum Beispiel den Giersch, den ich heute tatsächlich blind erkennen könnte, nur anhand von der Haptik, den habe ich 10-mal stehen lassen, weil ich mir halt nicht sicher war, weil man am Anfang, wenn man auf die Wiese geht, es ist alles grün. Da ist kein Unterschied. Es ist einfach nur grün. So. Und dann muss man erstmal sich rantasten an diese verschiedenen Bestimmungsmerkmale. Ja, was heißt denn das jetzt? Lanzettig oder welche Form oder gekerbt oder dreieckiger Stiel, haarig oder nicht? Also da muss man sich einfach rantasten und man muss sich die Geduld geben, dass es halt vielleicht 2-3 Pflanzen neu pro Jahr sind, die man lernt und eben nicht gleich 20-30, die man halt auf einer Kräuterwanderung hört und dann den Anspruch hat, die weiß ich jetzt danach alle. Und vielleicht auch anfangen mit Pflanzen, die ich schon kenne, weil Brennnessel, die kennen wir alle, Löwenzahn, den kennen wir wahrscheinlich auch alle. Mit diesen beiden Pflanzen, da kann ich schon so viel machen, so viel verarbeiten, da kann man sich schon ein Jahr mit beschäftigen. Und dann kommt halt 2-3 Pflanzen neu dazu. Aber ja, viele Menschen haben große Bedenken und das kommt einfach aus der, also Unsicherheit, ja, kommt, also da ist halt die Unwissenheit der Boden und ja, da müssen wir einfach ein bisschen dran rütteln, ein bisschen neues Wissen in die Menschen reinbringen und ja, aber es ist tatsächlich auch so, dass wenn ich eine Pflanze richtig bestimmt habe, ist auch die, wie man so schön sagt, die Dosis macht das Gift. Auch eine richtig bestimmte Pflanze kann zu Unwohlsein führen, wenn sie überdosiert wird. Also man kann auch zu viel Wildkräuter zum Beispiel essen.
Ja, ich würde behaupten, es ist bei ziemlich vielen Lebensmitteln so, wenn man zu viel isst. Ne? Kennt jeder vielleicht von euch. Nächstes Thema ist tatsächlich, und ich muss ganz kurz noch mal zu Löwenzahn was sagen, weil ich habe nämlich Löwenzahnblüten wie Kapern eingelegt gegessen und das war so voll lecker. Also nur mal ganz kurz so als kleiner Input, wer diese Löwenzahnblüten mal einlegen sollte, das kann man echt wie Kapern machen, schmecken auch unfassbar gut. Ja, und wie gesund sind eigentlich so gesammelte Lebensmittel aus Wald und Wiese? Spoiler Alert von meiner Seite aus schon mal. ja, das hat schon einen gewissen Gesundheitsgehalt, wie du schon sagst. Es kommt auf die Dosis an natürlich. Auf der anderen Seite sind da auch Bitterstoffe drin, die einfach Magen und Darm wirklich anregen. Also es kann sehr gut für unsere Verdauung sein, für unsere Leber. Also sprich, es kann uns bei der Entgiftung helfen. Es ist was Grünes, es ist Chlorophyll drin. Das ist wirklich was sehr Gesundes. Und jeder sollte sowieso auf seine, in Anführungsstrichen, Daily Greens achten. Das ist auch unfassbar gut für unser Blut. Ja, wer also sozusagen mal ein bisschen Wildkräuter mehr einarbeitet in seinen Salat zum Beispiel alleine schon, der gewinnt dadurch tatsächlich sehr viel. Und ich muss auch dazu sagen, es ist eine Gewöhnungssache, denn viele Bitterstoffe, also vor allem bei Bitterstoffen ist es so, dass man sich wirklich erstmal dran gewöhnen muss. Für Menschen, die sehr wenig Bitterstoffe essen, kann es am Anfang komplett abschreckend sein. Also wenn ihr euch bei Radicchio schon denkt, dann müsst ihr euch vielleicht erstmal rantasten. Aber umso besser, wenn ihr das habt, denn ja, Verdauungstrakt wird es einem danken. Aber ja, es sind nicht nur die einzigen Inhaltsstoffe, die ganz interessant sind bei Wildkräutern, würde ich sagen. Fällt dir zu diesem Thema noch was ein?
Also ich kann dir nur zu 100% zustimmen. Alles, was du gerade gesagt hast, super, super wichtig. Und die Wildkräuter sind einfach vollgestopft mit wertvollen Inhaltsstoffen im Gegensatz zum Kulturgemüse. Und deswegen ist es so wichtig, oder es kann wichtig eben sein oder eine große Bereicherung auf unserem Teller, wenn wir Wildkräuter mit untermischen. Es muss ja nicht der reine Wildkräutersalat sein. Daran müssen sich die meisten Menschen erstmal gewöhnen. Aber es reichen ja ein paar Löwenzahnblätter im normalen Salat, um die Bitterstoffe zum Beispiel für die Verdauung aufzunehmen. Und ja, einfach diese Beimischung ist super. Und unser Körper wird es uns danken, tatsächlich.
Ja, zum Beispiel auch bei, wenn ihr so Früchte, so Wildfrüchte, die haben auch meistens relativ viel Vitamin C, sowas wie irgendwie so Hagebutten oder so, das vermutet man gar nicht. Ich finde das auch immer sehr, sehr spannend zu wissen. Vitamin C, gut für unser Immunsystem, gut für die Haut, für viele andere Prozesse in unserem Körper. Also nichts unterschätzen.
Gerade die Hagebutte ist so ein unterschätztes, eine unterschätzte Wildpflanze, die hängt da so. Ja, man kennt sie ja eigentlich nur so aus der Jugendherberge als ganz schlechten Tee, so einen ollen Hagebuttentee. Und dabei ist es wirklich tatsächlich weltweit einer der Top 5 Vitamin-C-Lieferanten, die einfach vor unserer Haustür wachsen, die wir einfach so snacken können und mit in unseren Alltag mit einbinden können. Also es ist der Wahnsinn. Die meisten Wildkräuter, die haben einfach um ein Vielfaches an Stoffen im Gegensatz zu unserem Kulturgemüse, gerade so Brennnessel ist halt einfach so der Hit zum Beispiel.
Ja, vor allem, man muss auch dazu sagen, durch den Boden, der ja auch in einem Wald oder auf einer Wiese ist, entsteht, wo ihr sammelt, deswegen ja auch Wildkräuter. Das ist Wildfleisch übrigens auch nochmal ein ganz anderes interessantes Thema. Aber nochmal zu Wildpflanzen, ist es definitiv so, dass der Boden einfach anders ist als auf einer Monokultur. Das heißt, wenn nur die ganze Zeit Tomaten angebaut werden, die ganze Zeit Kartoffeln, dann ist dieser Boden in einer gewissen Art und Weise sehr einfach. Also als Laie gesprochen, könnt ihr euch jetzt natürlich vorstellen, was da für Mineralstoffe, ja, was die Pflanze da zieht. Und da zieht eine Wildpflanze, kann ganz, auch ganz, auf ganz andere Dinge zurückgreifen, weil der Boden einfach doch ein bisschen diverser ist. Dementsprechend ist es natürlich vollgepackter. Und ich finde auch, dass man es schmeckt. Es ist schon so, man nimmt es auf die Zunge, also ein, sei es jetzt halt mal sowas wie Spinat, ja, Spinat irgendwie selbst angebaut im Garten, wo ich doch mehrere Pflanzen habe, also in einer diversen Kultur in dem Sinne und dann einer Monokultur, das schmeckt wirklich anders, das ist wirklich faszinierend, also müsst ihr vielleicht mal ausprobieren, auch vielleicht ja im Kleinen, wie im Garten, einfach mal oder auch mal beim Bauern fragen, wie wird das denn angebaut in der Monokultur, wie pflanzen die Bauern das an? Da kann man schon mal so ein Deep Dive machen. Ist schon wirklich spannend, ja, wenn man sich dafür interessiert und wenn man sagt, es gibt gewisse Lebensmittel, die man gerne isst und man möchte die nochmal auf so ein gewisses, so ein kleines, so einem Upgrade probieren. Alleine ja sowas wie Tomaten, wenn man ehrlich ist. Ja, die sind vor kurzem noch unfassbar gut gewesen. Die sind jetzt gerade, ich würde sagen, jetzt sind wir gerade on the edge. Also wie gesagt, wir haben Ende September, jetzt sind noch die letzten richtig reifen Tomaten, die sind fast schon überreif, die schmecken sowas von gut, ja. Und dann fängt es im Winter auch einfach an, nicht mehr gut zu werden. Also das ist, da fange ich auch an, die nicht mehr zu kaufen im Winter, die sind nicht mehr gut. Viele von euch, die gerne Tomaten essen, werden das vielleicht merken. Also alleine schon bei solchen Pflanzen. Aber genau, zurück zu unseren Wildkräutern, Wildpflanzen. Jetzt kommen wir ganz zum Abschluss nochmal zu diesen Grenzen beim Sammeln. Und davon spreche ich eher so von so gesetzlichen Grenzen. Also was darf ich? Darf ich jetzt einfach in den Wald gehen und dann lade ich mir mein ganzes Auto voll? Oder gibt es da irgendwas, wo ich sage, nee, da muss ich schon drauf achten?
Es ist gesetzlich tatsächlich geregelt. Wir sind in Deutschland. Es ist gesetzlich geregelt. Es gibt tatsächlich gesetzlich verankert eine sogenannte Handstraußregel. Das heißt, du darfst dir auf öffentlichen, also nicht Privatgrund, auf öffentlichen Gründen, darfst du dir Wildpflanzen, Pilze, Beeren, Früchte aneignen für den privaten Gebrauch. Das heißt nicht, wenn du es jetzt weiterverkaufen möchtest, darfst du es dir in einer Menge wie in einem Handstrauß aneignen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie Giersch zum Beispiel sammelt, so viel wie halt wie in einen Handstrauß passen würde. Oder bei jetzt Pilzen oder Früchten einfach so eine normale Menge, wo ich jetzt nicht sage, ich versorge jetzt eben das Restaurant oder irgendwie den Supermarkt damit. Das ist gesetzlich geregelt und natürlich auch nicht in Naturschutzgebieten, also nur auf Flächen, wo es auch wirklich erlaubt ist. Das heißt auch Naturschutzgebiet und Privatgrund, nein, außer ihr fragt, beim Nachbarn zum Beispiel, mache ich sehr oft, einfach irgendwo klingeln, wo man einfach sieht, ja, hey, da steht vielleicht eine Kornelkirsche drin. Die meisten Leute sind super, super happy, wissen überhaupt nicht, was sie da so haben. Genau, das sind so dieses Privatgrund-Naturschutzgebiet. Aber neben dem Gesetzlichen steht einfach auch, den eigenen Menschenverstand einzusetzen. Denn es gibt auch da natürliche Grenzen. Wenn ich jetzt an einem Ort bin, da steht nur eine Pflanze, dann nehme ich die natürlich nicht, also eine Pflanze von dieser Art, dann nehme ich die natürlich nicht mit, ja, weil dann steht da nichts mehr. Wenn diese Pflanze nur 5 Blüten hat, dann nehme ich da auch keine Blüten mit, weil die Blüten braucht. Also da einfach auch so ein bisschen den Menschenverstand einsetzen und gucken, hey, wie viel ist denn da? Kann ich etwas entnehmen, ohne der Natur oder dieser einen Pflanze zu schaden, so zu sammeln, dass man eigentlich gar nicht sieht, dass man da war? Und auch einfach der Pflanze und den Tieren genug lassen. Und ja, genau, dann einfach in normalen Mengen sammeln. Und das sollte man einfach, glaube ich, in sich verankern, dass man sagt, okay, man verfällt nicht in diese Sammelwut und muss jetzt alles abernten. Außer wie zum Beispiel letzte Woche wurde ich angerufen von einem Nachbarn, hey, der Mirabellenbaum ist umgefallen. Willst du nicht noch alle Mirabellen pflücken, bevor wir ihn komplett zersägen? Und dann durfte ich natürlich alles komplett abernten.
Und und deshalb ist der neue Kühlschrank im Keller.
Genau. Und das kommt noch ein zweiter dazu.
Ja, genau. Mega, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir kommen zum Abschluss und da kommen wir zu einem sehr wichtigen Punkt. Sehr, sehr, sehr wichtigen. Und zwar dieses Wissen. Wie kann ich mir das aneignen? Was sagst du, findest du am praktischsten? Da sprechen wir natürlich von Büchern, von Kursen, von Literatur, von Apps. Natürlich kann man alles machen. Aber wo fängt man an? Wo sind Spezialisten zu sehen? Wo sagst du, das ist jetzt einfach praktisch, weil ich stehe jetzt im Wald gerade und ich will jetzt die Information haben?
Da sind unsere Smartphones einfach die beste Möglichkeit. Ich finde die Apps, die es heutzutage gibt, der Wahnsinn. Also ich war echt vor noch 2 Jahren irgendwie total skeptisch, aber die sind so gut geworden. Aber so eine App sollte nicht man sollte sich nicht 100% drauf verlassen. Also wenn ich nur ein Foto mache von einer Pflanze, dann kann mir das die richtige Pflanze ausspucken. Wenn ich aber so gar keine Ahnung habe, es ist auch mir schon oft passiert, dass es eben nicht die richtige Pflanze war. Man sollte sich nicht zu 100% drauf verlassen. Es kann einem aber Anhaltspunkte geben, was für eine Pflanzenfamilie es zum Beispiel ist, was ungefähr die Pflanze. Wenn es aber darum geht, dass ich sie essen möchte, sollte ich wirklich selber bestimmen. Das kann auch über die Apps gehen. Es gibt manche Apps, wie die Flora Incognita, da kann man die Merkmale ausklappen. Das heißt, von dieser Pflanze, die ich gerade fotografiert habe. Das heißt, ich gehe diese Merkmale selber durch. Da steht dann, okay, der Stängel ist haarig. Ne? Und dann gucke ich mir das an. Wenn der dann nicht haarig ist, dann sollte eine Alarmglocke angehen und sagen, oh, ja, das ist es dann wohl nicht. Und es sollten immer mehrere Merkmale zutreffen. Also wie zum Beispiel Bärlauch. Weil mir immer wieder Leute tatsächlich sagen, ja, aber der riecht doch nach Bärlauch. Ja, pflück mal fünf Blätter und dann wird das Maiglöckchen auch nach Bärlauch riechen, weil deine Hände danach riechen. Es sollten halt immer alle Bestimmungsmerkmale zutreffen oder zumindest so viele, um eine Pflanze richtig bestimmen zu können. So, die Apps können also mir Hilfe geben am Anfang. Ich finde es immer noch super gut, ein Bestimmungsbuch zu haben, denn, also ich merke das selber, die Pflanzen, die ich mit einem Bestimmungsbuch bestimmt habe, die kann ich mir viel besser merken. Wenn ich dann nur eine App drauf halte und sage, ah, cool, ja, stimmt, das war's, und mach die App wieder zu, dann ist es bei mir aus dem Gehirn schon wieder raus. Dann frage ich mich irgendwie 10 Tage später so, was war das nochmal? Wenn ich mich aber hingesetzt habe mit einem Bestimmungsbuch, habe mich da durchgewälzt, habe diese Bestimmungsmerkmale durchgeforstet und habe wirklich am Ende gesagt, ja, das ist es, dann merke ich mir die Pflanze sehr gut. Oder so ist es zumindest bei mir. Genau, das heißt, Bestimmungsbuch, eine gute App sollte so das sein, was man hat. Und dann gibt es natürlich weiterführende Literatur zu Kulinarik, bei mir jetzt zum Beispiel, oder zu Heilwissen, zu Inhaltsstoffen und oder für spezielle Themen, wie zum Beispiel, ich habe ja ein Buch geschrieben über die Küche mit den Nadelbäumen oder auch ein Bärlauchbuch oder auch die allgemein die essbaren Bäume. Das sind jetzt so Spezialgebiete, wenn man sagt, cool, die Bäume, die interessieren mich, weil ich gerade eben in der Stadt wohne und super viele Hunde habe. Ich möchte eher was pflücken, was so ein bisschen ab der Hüfte losgeht und die Hunde nicht hinkommen. Dann sind es zum Beispiel Bäume. Dann hole ich mir ein Bäumebestimmungsbuch und ein Bäumekulinarikbuch und dann kann ich mich da einfach reinlesen. Wer jetzt aber so ein ganz anderer Typ ist, der sagt, boah, ich muss das aber erleben, ich kann mich da einfach nicht mit dem Buch hinsetzen, das ist nicht meins. Na, es gibt Experten, wo man auf Kräutertouren mitgehen kann, wo man auf Pilztouren mitgehen kann, wo man seine Fragen, die man schon immer hat, loswerden kann und einfach nochmal dumm nachfragen, ja, und wenn es 5-mal ist, ja, dann ist es so und dann ist man sich am Ende sicher und dann hat sich's gelohnt und es lohnt sich auch 10-mal auf eine Kräuterwanderung mitzugehen, weil man immer was Neues lernt.
Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Hast du noch einen Tipp für das Bestimmungsbuch?
Ich nutze tatsächlich von Anfang an tatsächlich vom Kosmos Verlag gibt's ganz tolle Bestimmungsbücher. Es gibt halt verschiedene Bestimmungsbücher, also die sind verschieden aufgebaut. Ich finde es für die Anfänger super, wenn es nach Blütenfarbe sortiert ist. Dann ist man zwar limitiert, weil man die Pflanze nur bestimmen kann, wenn sie blüht, aber es macht einem das auch super, super einfach, weil die blüht gelb, oh, dann bin ich einfach im Kapitel blüht gelb und dann zähle ich noch die Blütenblätter und dann bin ich schon in einer super kleinen Sektion und dann arbeite ich mich durch die Bilder durch und finde vermutlich die Pflanze. Muss aber natürlich die Saison abwarten, wo die Pflanze blüht. Ja, aber super, super für Anfänger. Ansonsten gibt es Bestimmungsbücher, die nach Schlüsseln sortiert sind. Das heißt, ich gehe wie man früher so diese Kinderbücher so, wenn du jetzt den Waldweg entlang gehst, dann geh auf Seite 50 weiter. Ja, oder wenn du aber über die Brücke gehst, dann mach auf Seite 23 weiter. So funktionieren diese Bestimmungsschlüssel. Das heißt, ich arbeite mich pro Merkmal durch und werde immer auf eine andere Seite weitergeleitet. Das ist ein bisschen komplizierter, aber man hat natürlich mehr Chance, wenn die Pflanze dann nicht blüht. Ja, also Kosmos Verlag, dieses was blüht denn da zum Beispiel, das ist nach Pflanzenfarben sortiert, Blütenfarben.
Genau. Ja, super. Dann würde ich mal sagen, ein sehr naturnahes Hobby, was, glaube ich, auch wirklich Spaß machen kann und was auch gut schmecken kann, was uns bereichern kann in vielen Bereichen. Das heißt, sowohl mental, gesundheitlich, sowie auch in Sachen Entertaining und Lernfaktor. Ich habe mich jetzt auch schon mal so gefangen. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon wieder Bock auf Sammeln, sage ich dir ganz ehrlich. Ich danke dir für diese wunderschöne Podcast-Aufnahme, für deine Zeit und deine Expertise und hoffe, wir sehen uns mal bei einer Kräuterwanderung hier in München.
Ja, würde mich total freuen. Und schön, dass ich dich jetzt begeistern konnte und du rausgehen möchtest. Aber ich bin nicht schuld, wenn du jetzt noch einen Drittkühlschrank brauchst.
Nö, kein Problem. Wir haben ja deshalb die Showküche. Danke dir.